Ja, ich wünsche einen schönen guten Abend. Ich freue mich fast ein bisschen, dass die Sabine Andresen kurzfristig absagen musste und dafür ich heute Abend sprechen darf. Es ist für mich eine Premiere, das sage ich schon mal vorab. Mein erster Vortrag in vor allem dieser Größe. Ich bin also ganz begeistert, wie viele Interessierte heute Abend hier aufgetaucht sind und finde es ganz toll, dass dieses Thema anscheinend auch so großes Interesse stößt. Und freue mich, dass ich Ihnen heute Abend einiges zu dem Thema erzählen darf. Ich bin, ich sage vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Wie ich schon angekündigt wurde, ich bin Diplompädagogin, bin auch seit einigen Jahren Doktorandin, arbeite im Bereich Erziehungswissenschaften zum Thema die familiäre Erziehung aus der Sicht von Kindern. Also ich befrage Kinder, was sie zu der Erziehung ihrer Eltern sagen. Das ist durchaus spannend. Und gleichzeitig bin ich selber Mutter von zwei Kindern. Ich habe eine 4-jährige und eine 1-jährige Tochter und erlebe insofern alltäglich, was die Theorie so sagt und was die Praxis so bringt. Weiß ich, dass es oftmals doch auseinanderklafft und nicht immer das Gleiche ist. Heute Abend bin ich vor allem aber auch in meiner Funktion als wissenschaftliche Mitarbeiterin des World Vision Instituts für Forschung und Innovation hier vor Ort. Ich bin dort seit einigen Jahren tätig und begleite dort im Grunde die World Vision Kinderstudie. Ich muss einen kleinen Irrtum hier aufdecken, es ist nicht die weltweite Kinderstudie, über die ich heute berichte, sondern die Kinderstudie wurde in Deutschland durchgeführt. Ist aber trotzdem, denke ich, sehr, sehr aussagekräftig auch hier für Österreich und wird uns, denke ich, ganz interessante Einblicke in die Lebenswelten von Kindern bieten. Ganz kurz noch zum World Vision Institut. Das wurde vor 3 Jahren gegründet und es versteht sich unter anderem als Institution für die Evaluierung und Qualitätssicherung unserer Projekte. World Vision ist nämlich ein weltweites christliches Kinderhilfswerk. Und wir von World Vision Deutschland unterstützen derzeit 150.000 Kinder weltweit durch Patenschaften. Und vielleicht kennt ihr einen oder der andere auch World Vision hier in Österreich. Die sind hier ebenfalls vertreten, sowie auch in der Schweiz. Wir verstehen uns im Institut vor allem aber auch als Sprachrohr für Kinder. Und das hat uns im Grunde im Jahre 2007 dazu geführt, die erste deutschlandweite World Vision Kinderstudie durchzuführen. Sie wurde 2010 fortgesetzt. Und 2013, also dieses Jahr im Herbst, wird die dritte World Vision Kinderstudie erscheinen. Und da darf ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, denn ich glaube, auch diese Kinderstudie wird wieder sehr spannende Ergebnisse präsentieren können. In diesen Studien wurden und werden 2500 Kinder befragt, im Alter von 6 bis 11 Jahren. Und wie ja schon in der freundlichen Einführung angekündigt wurde, ist das Besondere, dass wir die Kinder selber befragen. Wir gehen zu den Kindern nach Hause, zu jedem einzelnen Kind und eine Interviewerin oder ein Interviewer führt mit dem Kind ein Interview von etwa 30 Minuten durch. Das wird bei 2500 Kindern so gemacht. Das ist der quantitative Teil, so nennt sich das, dieser Kinderstudie. Und darüber hinaus werden Interviews in wesentlich längerer Form mit 12 weiteren Kindern geführt. Und das sind also diese 12 qualitativen Porträts, die auch in dieser Kinderstudie dann zugrunde liegen. Und was ich Ihnen heute Abend berichte, stützt sich vor allem auf die bisher erschienenen Kinderstudien. Ich beziehe mich aber auch auf das Buch von Sabine Andresen, was unsere Kinder glücklich macht. Sie konnten uns im Eingangsbereich sich auch schon anschauen. Und ich habe mir erlaubt, auch einige Ergebnisse meiner eigenen Doktorarbeit schon einmal mit einfließen zu lassen, weil ich denke, das ist ganz gut zu der Thematik heute Abend passt. Ja, mein Vortrag wird sich in 5 Themen gliedern, wie das Glücklichsein von Kindern mit beeinflussen. Und diese Themen beinhalten zum einen Fakten, die wir einfach in unseren Kinderstudien herausgefunden haben. Zum anderen sollen wir aber auch einfach ein wenig zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Wenn es Fragen geben sollte, so möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie damit bis nach meinem Vortrag warten könnten. Da ist dann eine Diskussionszeit noch eingeplant und da können wir, denke ich, noch ins Gespräch kommen. Also, wir wollen sehen, für meine 5 Themen, meine Vorträge, die These 1. Kinder erleben sehr unterschiedliche Lebenswelten. These 2. Kinder brauchen Beziehungen. These 3. Kinder sind verletzlich. These 4. Freiheiten machen Kinder glücklich. Und These 5. Kinder brauchen Kinder. Ich möchte mit der ersten These beginnen, die zunächst vor allem einige Fakten rund um Kinder und deren Aufwachsen zusammenfassen wird. Es lässt sich feststellen, dass die familiären Lebensformen einem sozialen Wandel unterliegen. Die Karte, die Sie hier sehen, zeigt auf, dass sich im Grunde in den letzten Jahren der Trend abgebildet hat, dass die sogenannte Kernfamilie mit verheirateten Eltern und 1 bis 2 Kindern, die sich in allen modernen westlichen Gesellschaften herausgebildet hatte, im Grunde einer Veränderung unterliegt. Die Darstellung der Ergebnisse der ersten und zweiten Kinderstudie zeigt, 37% hier oben der Kinder, die wir befragt haben, leben zusammen mit ihren verheirateten Eltern und einem weiteren Geschwisterkind in einer klassischen Kernfamilie. 22% wachsen in einer Dreikind- oder mit mehr Kindern Kernfamilie auf und weitere 13% leben in einer Einkind-Kernfamilie, haben also keine weiteren Geschwister. Weitere 5% leben zusammen mit einem Stiefelternteil, das ist jetzt hier nicht separat aufgeführt, in einem Haushalt. Rechnet man die Kinder bei Alleinerziehenden sowie die in Stieffamilien lebenden Kinder zusammen, so ergibt sich, dass mehr als 1/5 dieser Altersgruppe in einer sogenannten rekombinierten Familie mit nur einem leiblichen Elternteil aufwächst. Alles in allem leben auch 2% der Kinder in 3-Generationen-Familien mit einem oder mehreren Großelternteilen im Haushalt. Und 5% entfallen auch Familien, in denen die leiblichen Eltern unverheiratet in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft zusammenleben. Dieser in den Wölfischen Kinderstudien entdeckte Trend entspricht ebenfalls den Zahlen des Österreichischen Instituts für Familienforschung, das feststellte, dass im Jahr 1980 86% aller Familien mit Kindern unter 15 Jahren verheiratete Ehepaare waren. Bis zum Jahr 2009 ging die Anzahl der Ehen mit Kindern unter 15 Jahren auf einen Anteil von 70% zurück. Das entspricht einem Rückgang von 16%. Zusammenfassend lässt sich feststellen, 3/4 aller Kinder in Deutschland wachsen nach wie vor im Regelfall in einer Kernfamilie bei miteinander verheirateten Eltern auf. Bezogen auf die Gesamtentwicklung spricht allerdings hier alles dafür, dass sich der Anteil der Kinder, die in anderen Familienformen ohne Trauschein, bei einem alleinerziehenden Elternteil oder aber in einem Patchwork mit biologischen und auch neuen sozialen Elternteilen aufwachsen, in Zukunft noch weiter erhöhen kann. Nicht nur die familiären Lebensformen haben sich gewandelt, auch die Erwerbsbeteiligung und die damit verbundene familiäre Arbeitsteilung sind heute nicht mehr so wie im Konzept der konventionellen Kleinfamilie angelegt. Auch hier habe ich wieder einige Daten aus unserer Kinderstudie mitgebracht. Denn neben den Interviews, die mit den Kindern geführt wurden, gab es auch eine Elternbefragung, in der vor allem sozioökonomische Daten abgefragt wurden. Und ein Blick auf die Ergebnisse dieser durchgeführten Elternbefragung zeigt, dass auch heute nicht mehr als 40% der Familien mit Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren nach dem Prinzip organisiert sind, dass dort nur eine Person, in der Regel der Mann, einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Für 30% der Familien, hier sieht man es, gilt, dass ein Elternteil Vollzeit und das zweite Teilzeit erwerbstätig ist. Ein Modell mit 2 vollzeitbeschäftigten Elternteilen findet sich in 10%, hier sind es 11%, um genau zu sein, der Familien und weitere 11% bestehen aus Alleinerziehenden, die Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt sind. In 5% aller Familien ist mindestens ein Elternteil arbeitslos, während der andere nicht oder nur geringfügig erwerbstätig ist. Und den weiteren 4% sind beide, also bei alleinziehender entsprechender Elternteil, aus sonstigen Gründen nicht oder unregelmäßig erwerbstätig. Neben den unterschiedlichen Familienformen und der unterschiedlichen Arten der Erwerbsbeteiligung der Eltern der Kinder sind weitere plurale Lebenswelten im Bereich des Migrationshintergrundes zu konstatieren. 74% der befragten Kinder haben sowohl die deutsche Staatsbürgerschaft als auch Eltern, die in Deutschland geboren wurden und ebenfalls über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. 10% der Kinder haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, sind also ausländische Kinder, und weitere 16% haben zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, jedoch mindestens ein Elternteil, der nicht in Deutschland geboren worden ist. Dies sind einheimische Kinder mit zugewanderten Eltern. Zählt man die Kinder mit nicht-deutscher Nationalität und diejenigen Kinder, die zumindest ein Elternteil mit Migrationserfahrung haben, zusammen, so findet sich in unserer Stichprobe ein Anteil von 26% an Kindern mit Migrationshintergrund im Vergleich zu 74% einheimischen deutschen Kindern. Das Fazit auf dieser ersten These lautet: Diese Zusammenfassung einzelner ausgewählter Daten der europäischen Kinderstudien belegt, dass Kinder sehr unterschiedliche Lebenswelten erfahren und dass nicht von der oder einer bestimmten Kindheit gesprochen werden kann. Ich finde, diese Vielfältigkeit und Pluralität gilt es stets zu bedenken, wenn über Kinder und deren Wohlbefinden, deren Glück gesprochen wird. Denn unterschiedliche Kinder brauchen auch unterschiedliche viele Glück. Ich komme zu meiner zweiten These. Kinder brauchen Beziehungen. Wie schon im Titel des Vortrages deutlich wird, sind Beziehungen für Kinder und deren Glück unabdinglich. Aber was genau verstehe ich unter Beziehungen? Zu wem bauen Kinder Beziehungen auf? Und wie sollten diese Beziehungen aussehen, damit sie Kinder glücklich machen? Auf diese Frage möchte ich in dieser These einige Antworten finden. Dazu stelle ich zunächst einige Befunde aus der Wissenschaft dar und werde anschließend darauf eingehen, was Kinder selber in unserer Kinderstudie zu Beziehungen sagen. Ich beginne mit einem Zitat von Peter Büchner. Ein zentrales Kennzeichen von Familie ist die Zusammengehörigkeit von zwei oder mehreren aufeinanderbezogenen Generationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung stehen. Aus der Hirnforschung und auch aus der Säuglingsforschung wissen wir, dass schon Neugeborene auf Kommunikation und Ansprache angewiesen sind, um eine Beziehung bzw. eine Bindung zu einer oder mehreren Personen, in der Regel Mutter und oder Vater, aufbauen zu können. Ich darf aus dem Buch von Sabine Andresen zitieren. Im Vergleich zu anderen Säugetieren ist der Mensch ein anthropologisches Mängelwesen. Er kann sich nicht alleine versorgen, kommt nackt auf die Welt, muss gefüttert werden und kann bei Gefahr nicht weglaufen. Als anthropologisches Mängelwesen sind wir also unabdingbar auf Schutz, Pflege, Fürsorge angewiesen. Menschen sind sodann aber auch von einer grundlegenden emotionalen Zuwendung abhängig. Das heißt, schon das Neugeborene kommuniziert. Es sucht nach dem Glanz im Auge der Mutter, wie die Heinz Kuhn nannte. Durch diesen Glanz im Auge der Mutter als empathische Reaktion auf die Existenz und Äußerungen des Säuglings erfährt dieser seine Einzigartigkeit und Erwünschtheit. Die Augen können sprechen, ebenso wie Mimik und Gestik. Aber auch Laute und die Ansprache sind zentral für die Entwicklung des Säuglings. Dieses Bedürfnis nach Ansprache, Pflege und emotionaler Zuwendung begleitet Kinder und ihre Kindheit. Das Bindungsgeschehen ist ein lebenslanger Prozess und nicht in der frühen Kindheit abgeschlossen. Eine besondere Rolle spielen für dieses Bindungsgeschehen die Eltern der Kinder. Der Familienforscher Schmidt-Denter sagt, Mutter und Vater haben eine große Bedeutung für das Wohlergehen und für die optimale Entwicklung des Kindes. In der Rolle von Mutter und Vater lassen sich verschiedene Umgangsweisen mit dem Kind und unterschiedliche Aufgaben der jeweiligen Elternteile spezifizieren. Ich zitiere nochmal Schmidt-Delta. Mutter und Vater sind nicht ohne weiteres austauschbar und ersetzen sich nicht gegenseitig, sondern erfüllen spezifische Funktionen und haben jeweils eine besondere Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Es erfolgt nicht eine einmalige Prägung in der frühen Kindheit, sondern die Bindungsqualität kann sich in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen oder Ereignissen ändern. Verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren können dabei die Bindungsqualität beeinflussen. Die Eltern-Kind-Beziehung muss somit immer neu gestaltet und redefiniert werden. Auch aus der kindlichen Perspektive spielt die Emotionalität zwischen den einzelnen Familienmitgliedern eine besondere Rolle, wobei die Mutter nach wie vor eine zentrale Figur ist. Sehr zu betonen, finde ich, ist an dieser Stelle, dass die Bindungen von Kindern zu ihren Eltern zwar lebenswichtig für diese sind, die aber auch viel aushalten und diese gut überstehen können. Hierzu nochmals ein Zitat von Sabine Andresen. Kinder sind auf Bindungen angewiesen und sie durchlaufen in den ersten Lebensmonaten kritische Phasen. Aber selbst wenn eine kritische Situation eintritt, eine Krise ausgelöst wird, etwa weil ein längerer Krankenhausaufenthalt der Mutter nötig ist, der Vater für mehrere Wochen ins Ausland muss oder aber beide Elternteile sehr in die Pflege kranker Angehöriger eingebunden sind, führt das nicht zwangsläufig und automatisch zu einer Schädigung des Kindes. Wie wir aus der Kindheitsforschung aber auch wissen, ist nicht nur die Eltern-Kind-Beziehung, sondern auch die Beziehung zu anderen Erwachsenen und Kindern für das Wohlbefinden und Glücklichsein von Kindern essentiell. Gerade wenn aus unterschiedlichen Gründen Vater oder Mutter nicht zur Verfügung stehen können, ist es von Vorteil, wenn Kinder auch noch andere Bezugspersonen haben. Die Forschung hat herausgefunden, dass für Kinder hier vor allem auch die Großeltern eine wesentliche Rolle spielen. Großeltern sind heute oft wesentlich vitaler und gesünder als früher und können dadurch das Familienleben positiv beeinflussen und entlasten. Gerade auch für die notwendige Ablösung und Emanzipation von den Eltern können Großeltern eine wesentliche Rolle spielen. Aber auch viele andere Erwachsene, denen Kinder im Laufe ihrer Kindheit begegnen, können zu wichtigen Bezugspersonen werden. Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen, Freunde der Eltern, weiter entfernte Verwandte wie Onkel und Tante, Betreuerinnen und Betreuer im Hort oder Leiterinnen und Leiter verschiedener Freizeitangebote im Sportverein, der Musikschule und so weiter. Alle diese Erwachsene haben eine große Verantwortung in der Betreuung der ihnen anvertrauten Kinder. Nachdem ich bisher die Sichtweisen der Forschung zu den kindlichen Beziehungen zu ihren Eltern und anderen Erwachsenen skizziert habe, soll im Folgenden die Kindersicht auf Beziehungen dargestellt werden. Wie bewerten Kinder die Beziehung zu ihren Eltern? Die World Vision Kinderstudien geben darauf einige Antworten. Fragt man zum Beispiel danach, wie die Kinder die verfügbare Zeit der Eltern bewerten, so geben in unserer Kinderstudie 2/3 der Kinder an, dass die Mutter genügend Zeit für sie verwendet. 29% sind der Meinung, dass dies mal so ist. Und 6% meinen, dass ihre Mutter zu wenig Zeit für sie hat. In Bezug auf die Väter ist das Bild nach wie vor umgekehrt. Nicht mehr als 1/3 berichtet, dass der Vater genügend Zeit aufbringen würde. 44% meinen, dies sei mal so. Und 16% sind hier der Meinung, dass ihre Väter zu wenig Zeit für sie haben. 7% geben an, dass kein Vater oder auch gegebenenfalls kein neuer Lebenspartner der Mutter vorhanden sei. Auf eine fehlende Mutter verweisen hingegen nicht mehr als 1% der von uns befragten Kinder. Rechnet mal die Prozent Inhaltsangaben zusammen, bei denen die Kinder angeben, dass ein Elternteil nicht genügend falsch habe, sowie einer mal so, und die Angabe, dass beide Elternteile nicht genügend Zeit haben, so ergibt sich ein von uns genanntes Zuwendungsdefizit von 13%. Der von uns gewählte Begriff des Zuwendungsdefizits misst demnach häufliche Situationen, in denen das Kind in der eigenen Wahrnehmung von beiden Elternteilen nicht hinreichende Zuwendung bekommt. Es fehlt hier insgesamt an Zuwendungszeit, die dann auch nicht durch den anderen Elternteil mit ausgeglichen werden kann. Interessanterweise sind in der Kategorie des Zuwendungsdefizits vor allem diejenigen Kinder enthalten, deren Eltern alleinerziehend oder arbeitslos bzw. nicht erwerbstätig sind. Die Ergebnisse der zweiten möglichen Kinderstudie bestätigen und festigen demnach die Aussage, dass eine regelmäßige Erwerbsbeteiligung der Eltern aus der Sicht der Kinder nicht zu einer Vernachlässigung führen muss. Im Gegenteil, die von uns befragten Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren beklagen dann Defizite, wenn die Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt eher prekär ist oder aber dann, wenn der Elternteil alleinerziehend ist. Bei den Alleinerziehenden steht an dieser Stelle natürlich das in Deutschland nicht hinreichend vorhandene institutionelle Betreuungsangebot mit durch. Kinder von Alleinerziehenden, die auf keine geeigneten Betreuungsangebote zurückgreifen können, sind geradezu chancenlos. Eine stabile Bindung und das Empfinden, mit dem eigenen Elternteil genügend Zeit verbringen zu können, setzt in diesem Fall verlässliche außerfamiliäre Betreuung fast schon zwingend voraus. Wir haben die Kinder auch gefragt, wie sie insgesamt damit zufrieden sind, wie ihre Eltern für sie da sind. Erweitert man also die Frage nach der Zufriedenheit über die zeitbezogene Perspektive hinaus und fragt danach, wie zufrieden die Kinder insgesamt damit sind, wie ihre Eltern für sie da sind, dann fällt in der Gesamtbetrachtung die hohe Zufriedenheit auf, die die 6- bis 11-Jährigen hier zu berichten. Anhand einer Skala mit 5 Smileys konnten die Kinder ihre Zufriedenheit einordnen. 44% der Jungen und 45% der Mädchen bewerten die Frage mit sehr positiv. Und weitere 37% der Jungen und 39% der Mädchen antworten mit positiv. Neutral und damit unterdurchschnittlich fällt das Urteil bei 14% der Jungen und 11% der Mädchen aus. Eine negative Bewertung geben jeweils 3% und sehr negativ äußern sich 2% der Jungen und Mädchen. Selbst wenn man berücksichtigt, dass Zufriedenheitsabfragen im Allgemeinen eher positive Ergebnisse bringen, so ist das familiäre Wohlbefinden doch bemerkenswert hoch ausgeprägt. Umso beunruhigender fallen dann auch die an dieser Stelle zutage tretenden sozialen Unterschiede auf. Wir haben untersucht, welche Merkmale Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Familie haben. Die Zusammenhangsanalyse kann die Merkmale aufdecken, die eine eigene Erklärungskraft haben. Die Merkmale Armutserleben und untere Herkunftsschicht sowie Aufwachung bei einem alleinerziehenden Elternteil sind hierbei signifikant häufiger mit einer geringeren familiären Zufriedenheit verbunden. Etwa jedes dritte Kind, das über alltägliche Armutserfahrungen berichtet oder der sogenannten Unterschicht zuzurechnen ist, bewertet die elterliche Zuwendung als nicht positiv. Bei den Kindern von Alleinerziehenden trifft dies auf etwa jedes vierte zu. Davon unabhängig zeigt sich ein Geschlechtereffekt. Jungen sind mit 19% etwas häufiger als Mädchen mit 16% mit der elterlichen Zuwendung unterdurchschnittlich zufrieden. Armut und fehlende elterliche Zuwendung bedingen sich. Beide Dimensionen müssen aber trotzdem getrennt voneinander betrachtet werden. Kinder aus prekären sozialen Verhältnissen sind nicht per se verwahrlost. Sie leben vielmehr in einer Risikosituation und sie bekommen insgesamt zu wenig Unterstützung. Auch diese Kinder brauchen jedoch ihre Familie als emotionalen Bezugspunkt, um Vertrauen und Stabilität in ihrem Leben aufbauen zu können. Und auch fehlende elterliche Zuwendung ist nicht allein auf Armut zurückzuführen. Diese wird vielmehr auch dort zum Problem, wo zum Beispiel Elternteile als Alleinerziehende den Lebensunterhalt auf der einen Seite hinreichend sichern müssen, dafür dann aber auf der anderen Seite mangels gesellschaftlicher Unterstützung zu wenig Zeit und Potenzial für ihre Kinder haben. Nimmt man beide Dimensionen zusammen, so ergibt sich ein Anteil von etwa 20% der Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren, die nach den Ergebnissen unserer Studie entweder Armut erleben oder aber elterliche Zuwendungsdefizite beklagen. Selbstbewusste und zufriedene Kinder wachsen dort auf, wo private Bindung, familiäre Paarbeziehungen, egal ob verheiratet, unverheiratet zusammenlebend oder auch rekombiniert mit neuen Partnern, sowie eine adäquate Erwerbsbeteiligung der Eltern präventiv wirken. Sie sichern Lebenschancen und fördern letztendlich auch die persönliche Stabilität und Zufriedenheit der Kinder. An dieser Stelle ist, wie ich denke, vor allem die Kinder- und Familienpolitik aufgefordert, die hier Hand in Hand gehen müssen. Ich komme zu meiner dritten These. Kinder sind verletzlich. Hier möchte ich im Folgenden einen Ausschnitt aus einem Interview vorlesen, das ich im Rahmen meiner Doktorarbeit geführt habe. Die 8-jährige Emily berichtet Folgendes. Mama und Papa waren beim Doktor. Also der Doktor hat aber nichts nachgeschaut. Die haben nur, wollten nur die Telefonnummer von so welchen Menschen wissen, die uns helfen können. Und da gehen wir auch bald hin, haben wir bald einen Termin. Da reden die erstmal wie Mama und Papa uns, also wie Papa und Mama uns behandeln und auch auf uns aufpassen und so, weil meistens da schreien sie. Die schreien sogar sehr, sehr oft. Und die wollen sich jetzt ändern. Aha, und dafür haben sie sich Hilfe geholt anscheinend. Ja, die gehen jetzt, wir haben bald nämlich das Termin bei so welchen Menschen, die uns helfen können. Okay. Oh, die schimpfen ganz oft. Ach, wenn die schimpfen, dann muss jeder einfach weinen. Der Mathis weint ja sogar, die Lotta. Und dann sind alle traurig. Ja, wenn Mama uns alle anschreit, dann müssen wir einfach alle weinen. Und wenn wir weinen, dann sagt Mama, dann schreit sie uns weiter an, dass wir uns beruhigen sollen. Sie sagt nicht normal, aber wenn die Mama mal nicht angeschrien hat, weil ich was, also wenn ich die Mama mal erschreckt habe und sie schreit mich an, dann bin ich ja oben im Zimmer und dann kommt sie in so einer Minute oder so, kommt dann die Mama auch wieder zu mir und entschuldigt sich. Das kommt auch vor, dass sie sich entschuldigt? Ja, und dann tröstet sie mich. Boah. Ich finde, dieses Zitat aus einem Interview zeigt sehr deutlich, wie verletzlich Kinder sind und dass sie auf Erwachsene und deren Handeln angewiesen sind. Sie sind von ihnen abhängig. Ich stelle deshalb hier die These auf, dass Kinder aufgrund verschiedener Tatsachen in ein Machtgefüge, im Generationenverhältnis eingebunden sind. Erstens durch ihre körperliche Unterlegenheit, zweitens durch ihren altersbedingten Mangel an Wissen, Erfahrungen und Kontrolle und drittens durch einen immer noch bestehenden Bewusstseinsmangel für die Verletzlichkeit von Kindern. Grundsätzlich ist Macht zwischen Erwachsenen und Kindern normal. Sie rührt her durch die unterschiedliche Ausstattung von Erwachsenen und Kindern. Zwischen den Generationen sind also Asymmetrien vorhanden und Erziehung zielt darauf ab, diese Machtdifferenzen oder Asymmetrien abzubauen und zu einer Symmetrie hinzuleiten. Mit dem zunehmenden Alter der Kinder und vor allem in der Adoleszenz, also in der Pubertät, werden Machtdifferenzen zwischen Eltern und Kindern stetig kleiner, womit sich der nötige Emanzipationsprozess der Kinder von ihren Eltern vollzieht. Ich zitiere den Soziologen Lütke: Familie weist aufgrund des Alter- und Kompetenzunterschieds zwischen den Akteuren stark asymmetrische Verhältnisse auf. Zumindest prinzipiell haben Kinder nur begrenzte Möglichkeiten der Einflussnahme. Prinzipiell definieren eher die Eltern die Situation. Trotzdem bin ich der Meinung, dass auch Kinder Macht besitzen. Und das ist auch gut so. Gehen wir mal mit dem englischen Philosophen Francis Bacon davon aus, dass Wissen Macht ist, so haben unsere Kinder uns oft schon überholt. Vor allem im Bereich der Technik wissen Kinder heutzutage oftmals besser Bescheid als ihre Eltern. Demnach gibt es Bereiche, in denen Kinder mehr wissen, als ihre Eltern besitzen. Genauso verhält es sich natürlich aber auch umgekehrt. Insofern ist davon auszugehen, dass sowohl Eltern als auch Kinder qua ihres verschieden ausgestalteten Wissens Macht haben und diese auch einsetzen können. Eltern sind jedoch in der Regel dann im Vorteil, wenn es um Erfahrungswissen geht. Aufgrund ihrer längeren Lebensspanne haben sie mehr Erfahrungen, als ihre Kinder sammeln können und können so aus einem Fundus an Erfahrungswissen schöpfen. Dieses Wissen werden Kinder erst im Laufe ihres weiteren Lebens erwerben können. Erwachsene haben außerdem Macht darüber, gewisse Strukturen, Zeitabläufe und Rahmenbedingungen zu bestimmen, denen auch Kinder ausgesetzt sind. Kinder haben wenig Einfluss darauf, wie der Tagesablauf gestaltet wird, und sie haben in der Regel dem Zeitmanagement ihrer Eltern Folge zu leisten. Macht zwischen Kindern und Eltern ist schließlich auch in Form von Emotionen vorhanden. Nach der bekannten Soziologin Beth Gernsheim haben Kinder beispielsweise allein durch ihre Existenz eine große emotionale Macht über Vater und vor allem Mütter, die der Besonderheit der Mutter-Kind-Beziehung geschuldet ist. Kinder können durch das Ausdrücken oder Nicht-Ausdrücken verschiedener Emotionen wie Liebe, Zuneigung, Trauer, Wut und sogar Hass Macht über ihre Eltern ausüben. Dies gilt aber ebenso umgekehrt. Ganz besonders wichtig ist mir aber, an dieser Stelle auf den beklagten Bewusstseinsmangel für eben diese Machtverhältnisse und die Verletzlichkeit von Kindern einzugehen. Da ich denke, dass an dieser Stelle noch einiges getan werden kann, um unsere Kinder noch glücklicher zu machen. Hier spreche ich von einer Form der echten Partizipation und der echten Wahlmöglichkeiten, sei es zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder auch im größeren Kontext, wie zum Beispiel in der Kommune. Als ein Beispiel für echte Partizipation des Kindes zu Hause sehe ich zum Beispiel die folgende Situation. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man beispielsweise das Essen vorbereitet, es wird gekocht, dann bespricht man das mit seinem Partner. Dann sagt er zu, du sitzt jetzt gerade im Büro und arbeitest, aber in einer Viertelstunde ist das Essen fertig. Mit Kindern wird das oftmals nicht so gehandhabt. Kinder werden gerufen und dann haben sie Folge zu leisten. Sie müssen an den Essenstisch kommen, sich am besten vorher noch die Hände waschen und dürfen sich dann hinsetzen. Im Grunde vernachlässigen wir aber in dem Moment, dass unsere Kinder auch mitten in ihrer Arbeit sind. Sie spielen nämlich in der Regel gerade. Und wir wissen, dass Spielen eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit für Kinder ist. Spielen ist ihre Arbeit. Also vielleicht könnte man sich an dieser Stelle überlegen, dass man das nächste Mal, wenn das Essen vorbereitet wird, tatsächlich auch die Kinder schon anbindet und sagt, hör zu, in 10 Minuten, in 15 Minuten wird gegessen. Und dann natürlich nochmal daran erinnern, wenn es soweit ist. Aber das greift oftmals so Probleme vor, die entstehen, wenn das Kind dann so plötzlich berufen wird und es so mitten im Spiel inbegriffen ist und gar nicht so schnell reagiert, wie wir es als Erwachsene uns wünschen. Auch in der Schule gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, Kinder mitentscheiden zu lassen. Ich will gar nicht behaupten, dass dies nicht auch schon geschieht, aber ich bin der Meinung, dass sich hier durchaus noch größerer Spielraum bietet. Auch hier zitiere ich noch einmal Sabine Andresen. Sie können sich Kinder in Schulen Gefahr verschaffen, wenn sie sich übergangen, wenn sie sich ungerecht behandelt oder missachtet fühlen. Welche Stimme haben Kinder tatsächlich in pädagogischen Institutionen, zu deren Besuch sie verpflichtet sind? Welche echten Wahlmöglichkeiten über Kurse und Interessensgebiete werden ihnen neben dem Pflichtcurriculum eröffnet? Welche echten Wahlmöglichkeiten haben sie bei der Sitzordnung in der Klasse und damit bei der für Kinder äußerst wichtigen Frage, wen sie an ihrer Seite haben? Und nicht zuletzt, wenn sich herausstellt, dass diese Schule oder dieser Fußballverein gar nicht zu passen scheint, können sie aussteigen und wechseln? Dort, wo Kinder sich aufhalten, sollten sie eine Stimme haben. Sie sollten wählen können und sie sollten über Alternativen verfügen. Sie können sich bestimmt noch gut an die kleine Emily erinnern, deren Ergebnis ich am Anfang dieser These schilderte. Sie berichtet im weiteren Verlauf des Interviews, so wie erschreckenderweise auch andere Kinder in meiner Untersuchung, dass sie in ihrer Familie auch ab und zu Schläge bekommt. Dies ist eine der extremsten Formen, wie Erwachsene die Verletzlichkeit von Kindern ausnutzen und missbrauchen können, was mich zu einem Plädoyer für eine gewaltfreie Erziehung führt. Zur Gewaltfreiheit gehört der Respekt vor der körperlichen und seelischen Integrität des Kindes, und es kommt gerade im Alltag der Erziehung darauf an, Kinder nicht zu beschämen und zu erniedrigen. Die Zufriedenheit, die die Kinder in unserer Revision Kinderstudie dem Erziehungsverhalten ihrer Eltern attestieren, deutet darauf hin, dass wir in diesem Bereich auch auf einem guten Wege sind. Schließlich sollten aber Machtstrukturen im Erziehungs- und Generationenverhältnis stets beachtet und reflektiert werden. Erwachsene können die gleiche Augenhöhe mit ihren Kindern herstellen, indem sie auf die Knie gehen und sich auf die Augenhöhe der Kinder begeben. Unabdingbar ist deshalb meines Erachtens für Kinder der Rückhalt einer erwachsenen Person. Kinder brauchen jemanden, auf den oder die sie sich verlassen können und da der sie auch Schwächen und Ängste zeigen dürfen. Eltern müssen Vorbild sein, sie unterstützen ihre Kinder bei Aushandlungen mit anderen Personen und dem Anreichern der Umwelt. Eltern machen ihre Kinder stark, geben ihnen Selbstvertrauen und Halt. Sie erkennen ihre Kinder als vollgültige, vollwertige Menschen gleichen Wertes an und berücksichtigen gleichwohl, dass Kinder sprachlich und wissensmäßig noch nicht ihr volles Potenzial abrufen können. Rückhalt und Verlässlichkeit zu bieten beinhaltet jedoch nicht, sich als etwas Besseres zu fühlen. Denn Kinder sind auch verlässlich, vor allem in ihrer uneingeschränkten Liebe zu und Abhängigkeit von den Eltern. Ja, meine vierte These lautet: Freiheiten machen Kinder glücklich. Damit es uns gelingt, dass unsere Kinder glücklich aufwachsen, gehe ich davon aus, dass sie sich in einer Balance aus Fürsorge und Freiheit bewegen müssen. Dafür sind, wie ich bereits in der zweiten These beschrieben habe, die Beziehungen besonders wichtig. Bezugspersonen wie die Eltern oder Großeltern oder andere Erwachsene sind maßgeblich, um dieses förderliche Gemisch aus Fürsorge und Freiheit herzustellen. Wie bewerten Kinder selber ihre Freiheiten? Und wie wirkt sich diese Zufriedenheit der Freiheiten aus? Wir haben Kinder gefragt, in welchen Bereichen sie selber entscheiden und mitbestimmen dürfen. Fragt man nach den Missbestimmungserfahrungen zu Hause, so zeigt sich zum einen, dass Selbstständigkeit und Partizipationserfahrung zuallererst einmal altersabhängig sind. Es ist bemerkenswert, dass sich anhand von einigen Beispielen zeigen lässt, wie die partizipativen Freiheiten zu Hause mit zunehmendem Alter mehr werden. Zum Beispiel haben wir gefragt, ich darf selber entscheiden, was wir als Familie gemeinsam in der Freizeit machen, welche Kleidung ich anziehe, wofür ich mein Taschengeld ausgebe oder wie viele Freunde ich nach Hause mitbringe. Und wie Sie deutlich sehen können, steigt in allen Bereichen, je nach Alter, die Mitbestimmungsqualität sehr, sehr stark. Bei der nächsten Frage haben wir gefragt, wer viel Wert auf die Meinung des Kindes legt. Auch in diesem Fall zeigen sich die bereits angesprochenen Altersunterschiede. Je älter die Kinder, desto mehr wird nach ihrer Wahrnehmung die eigene Meinung wertgeschätzt. 50% der 6- bis 7-Jährigen, 55% der 8- bis 9-Jährigen sowie 64% der 10- bis 11-Jährigen geben an, dass ihre Mutter eher viel Wert auf die eigene Meinung legt. Bei den Vätern sind es hingegen nur 43% der 6- bis 7-Jährigen, 47% der 8- bis 9-Jährigen sowie 52% der 10- bis 11-Jährigen. Als etwas weniger gewichtig stufen die Kinder ihre Meinung im Freundeskreis an. 36% bei den Jüngsten, 40% bei den 8- bis 9-Jährigen und 49% der 10- bis 11-Jährigen sagen, dass ihre Freunde viel Wert auf ihre Meinung legen. Deutlich kritischer äußern sich aber alle Kinder gleichermaßen dazu, welche Rolle die eigene Meinung in der Schule spielt. Noch nicht einmal ein Drittel der Kinder gibt in diesem Fall auch unabhängig vom Alter an, dass ihre Klassenlehrerin oder ihr Klassenlehrer eher vielen Wert auf ihre Meinung legen würde. Ähnlich ausgeprägt, wenn auch etwas stärker altersdifferenziert, ist die Einschätzung derjenigen, die in einer Nachmittagsbetreuung, in einem Hort sind. Hier schwanken die positiven Angaben der Kinder altersabhängig zwischen 34% und 38%. Eindeutig negativ in dem Sinne, dass eher wenig Wert auf die eigene Meinung gelegt wird, äußern sich gegenüber der Mutter nur 7% und gegenüber dem Vater 10%. 10% glauben, dass die Freunde eher wenig Wert auf ihre eigene Meinung legen. Bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ist es hingegen mit 19% bereits jedes fünfte Kind, das angibt, dass diese eher wenig Wert auf ihre Meinung legen. Die Schule schneidet hier also wirklich sehr schlecht ab, muss man leider sagen. Was bedeuten denn diese Einschätzungen der Kinder für ihr Glücklichsein? Auch dazu hat die Goldwischen Kinderstudie interessante Ergebnisse. Die weitaus größte Erklärungskraft dafür, wie Kinder die Frage nach ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit beantworten, hat die Bewertung der Zufriedenheit mit den in der Familie gewährten Freiheiten, gefolgt von der Zufriedenheit mit der Freizeit. Es sind also die gewährten Freiheiten und die Zufriedenheit mit der Freizeit, die bei Kindern dieser Altersgruppe maßgeblich für die allgemeine Lebenszufriedenheit sind. Der Erklärungsbeitrag von Selbstbestimmung und Freizeitwert ist in dieser Phase der mittleren Kindheit bereits höher als der der elterlichen Fürsorge. Aus unserer Sicht unterstreicht dieser empirisch ermittelte Befund die Bedeutung, die der Entwicklung von Selbstständigkeit bei Kindern dieser Altersgruppe zukommt. Will man etwas zum Wohlbefinden von Kindern sagen, sollte man dieses keinesfalls auf deren familiäre Kontexte reduzieren, sondern die eigenen Bedürfnisse, Erwartungshaltungen und Potenziale der Kinder hinreichend beachten. Die größte Erklärungskraft für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit bei Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren hat die von den Kindern wahrgenommene Wertschätzung der eigenen Meinung. Je mehr diese in Familie, Freizeit, Freundeskreis und Schule wahrgenommen wird, desto größer ist das Selbstbewusstsein, gemessen am Grad der allgemeinen und sozialen Selbstwirksamkeitserwartung. Die Wertschätzung der eigenen Meinung basiert hierbei auf den alltäglichen Mitwirkungs- und Partizipationserfahrungen. In den Alltag eingezogen zu werden, um mitwirken zu können, nach der eigenen Meinung gefragt zu werden und dabei zu erleben, dass diese auch ernst genommen wird, darauf kommt es an. Auf diese Weise können Kinder Wertschätzung erleben und verinnerlichen. Ich komme zu meiner fünften und letzten These. Kinder brauchen Kinder. Ich darf zu Anfang noch einmal Schmidt-Delta zitieren. Die Geschwisterbeziehungen gehören zu den dauerhaftesten und intensivsten sozialen Erfahrungen überhaupt. Sie sind in der Regel von großer Ambivalenz geprägt, zwischen Rivalität und Streit sowie Loyalität und Opferbereitschaft. Schmidt-Delta hält fest, dass sich der Jahresabstand der Geschwister unterschiedlich auf die Geschwisterbeziehungen auswirken kann. Ältere Geschwister leisten für die Jüngeren eine Pionierfunktion. Die geschwisterliche Koalition kann zudem einen Gegenpart zum elterlichen Subsystem darstellen. Die Geschwisterbeziehung ist auch dafür da, Aggressionen oder Konflikte in einer Art Übungsfeld auszutragen. Mit der stetig geringer werdenden Anzahl von Kindern in einer Familie geht einher, dass Kinder nicht mehr so zahlreiche Möglichkeiten haben, Geschwisterbeziehungen aufzubauen. Wichtig sind diese Geschwisterbeziehungen aber deshalb, weil sie eine Quelle der Identitätsbildung sind, sowie Beziehungen über das gesamte Leben bieten. Geschwisterbeziehungen sind aber nicht nur biologisch, sondern auch sozial konstruiert. Kinder empfinden Kontakte zu anderen Kindern als sehr wichtig. Die drei Hauptkomponenten, die sich aus Beziehungen, aus Freundschaften zu Gleichaltrigen ergeben, sind intellektuelles Lernen, Entwicklung von Freundschaften und moralisches Lernen. Bei Freundschaften geht es darum, den anderen zu erkennen, sein Handeln vorab einschätzen zu können und vor allem die Perspektive wechseln und sich in den anderen, den Freund oder die Freundin, hineinversetzen zu können. Kurz, es geht darum, die Fähigkeit der Empathie zu entwickeln. Das Besondere an Kinderfreundschaften ist, dass es sich in der Regel um eine symmetrische Beziehung handelt, anders als bei Erwachsenen und Kindern. Kinderfreundschaften haben einen ganz besonderen Stellenwert für die Entwicklung des Kindes und sein Selbstverständnis, indem es sich in seiner Umgebung bewegt. Auch die Kinder selber finden Freundschaften sehr wichtig und unverzichtbar. Wie eines der Mädchen, die 11-jährige Joana, die wir für die Wölfische Kinderstudie interviewt haben, erklärt. Ohne Freunde, das wäre ja ganz schön hart, das Leben. Alleine ist doof, wenn man alleine ist, denke ich mal. Wir als Erwachsene haben die Aufgabe, unsere Kinder dabei zu unterstützen, Freundschaften zu entwickeln und ihre Freundschaften pflegen zu können. Ja, ich darf zu meinem Fazit meines Vortrages kommen. Ich hoffe, ich konnte darstellen, dass Kinder vor allem durch verlässliche Beziehungen glücklich werden. Sei es durch Beziehungen zu den Eltern, den Großeltern, den Geschwistern, den Freunden und. Diese Beziehungen geben den Kindern Halt. Sie schenken ihnen Selbstvertrauen, sie ermöglichen ihnen zu wachsen und sich zu entwickeln. Kinder sind glücklich, wenn sie wertgeschätzt werden und wenn ihre Meinung wertgeschätzt wird. Vor allem in der Schule konnten die Wölfischen Kinderstudien noch große Bedarfe feststellen. Hier muss die Meinung der Kinder noch viel stärker eingeholt und auch umgesetzt werden. Kinder sind glücklich, wenn Erwachsene ihre Verletzlichkeit beachten und diese nicht ausnutzen. Vor allem dürfen Erwachsene ihre qua Status vorhandene Macht nicht ausnutzen. Kinder sind glücklich, wenn ihnen altersangemessene Freiheiten gewährt werden. Das heißt, wenn sie nicht überfordert werden, aber eine gewisse Selbstständigkeit zugelassen wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen Ihrerseits. Dankeschön.